Da ist aber das Ego ganz schön mit uns durchgegangen heute. Ne?
Ja, Mann.
Da waren wir der Meinung, dass
und nochmal.
Da waren wir der Meinung, dass wir das mal eben so aus dem Ärmel schütteln können.
Aber gedacht.
Eine Abtempo-Beiler-Beiler-Version von unserem Intro. Da haben wir uns aber maßlos überschätzt.
Nein, diese Komposition aus dem Hause Vollmer ist komplexer, als man denken mag.
Eben, so ist es nämlich. Und das passt ganz gut zu unserem heutigen Thema. Das ist ein bisschen biografisch von deiner Seite aus. Das
ja.
Thema lautet...
Das sagst du jetzt was.
Der Ego-Konflikt, was du wirklich brauchst, um erfolgreicher Musiker zu werden.
Viel Ego. Was man gerade. Ich wollte eigentlich gerade noch ein Tapping-Solo hinten dran legen,
ja.
Ich doch auch wirklich sehr, wie sagt man da, ich werde nur eigentlich für meine bekannten Tapping-Soli angerufen.
Ich hatte mich hingegen entschieden, die Coltrane Changes nicht zu spielen.
Hättest du es aber können.
Ich hätte gekonnt. Es gekonnt. Hab aber
gekonnt.
Gedacht, ich mach's mal nicht, um dich besser dastehen zu lassen.
Das nennt man übrigens Altruismus.
Ganz genau.
Um auch mal in die philosophische
dass
Ecke.
Dass dir dieses Wort überhaupt geläufig ist, ist für mich ein großes Rätsel.
Das habe ich, ich habe viel gelesen darüber, dass es nämlich auch was anderes gibt als das Ego. Denn das eigene Ego...
Da haben wir gerade nochmal die Kurve gekriegt.
Ja, es gibt ja, ich habe nämlich ein ganz tolles Buch gelesen. Das heißt, es ist von Ryan Harris, glaube ich. Heißt der Ryan Harris? Auf jeden Fall, nee, Ryan Holiday, ein bekannter Schriftsteller, der nur so Bücher schreibt. Und zwar hat er das Buch geschrieben, Dein Ego ist der Feind.
Richtig.
Sehr das gut, ist ein ja. tolles Buch.
Ah, geil, das nehme ich mir in den Urlaub.
Das ist wirklich ein tolles Buch und da steht einiges drin. Denn unser Business ist ja so auch schon oft... Also ich sag mal, ich will das Ego jetzt nicht so, gar nicht mal so weit in die böse Ecke stellen. Denn in unserem Beruf braucht man ja auch so ein gewisses Ego ja. und für manche, also gerade jetzt, wenn man Popstar werden will, also den Beruf eines Popstars, da sollte man schon ein gutes Ego mitnehmen, denn ohne geht's dann auch nicht. Ne?
Genau. Da hast du jetzt so ein bisschen angerissen, über was wir heute reden wollen. Es ist so ein bisschen ein schwierigeres Thema zu verstehen oder zu erklären,
mhm.
aber wir versuchen uns mal jetzt die Mühe zu geben, das am Anfang so ein bisschen mal zu umreißen, was wir meinen damit und warum wir das uns für die heutige 8. Folge von Axel MV wir und
die Musikwelt
Nummer
8.
Warum wir uns das rausgesucht haben.
Einsteigen, es geht wieder los.
Nachdem es unsere letzte...
Haben wir eigentlich Kaffee getrunken heute?
Heute haben wir keinen Kaffee getrunken.
Wir sind trotzdem irgendwie...
Du bist wieder...
Es ist immer so, sobald das Mikro angeht und die Kamera das rote Licht zeigt...
Zack, geht die Ego-Lampe an.
Geht die Ego-Lampe an.
Ja. Ja, wir haben uns das Thema rausgesucht, weil es einerseits ist es natürlich etwas schwerer zu greifen, auf der anderen Seite ist es eigentlich, wie wir finden, ein total wichtiges Thema, weil es immer wieder auftaucht. Es zeigt sich immer mal wieder... Man fragt sich selbst, vielleicht ohne, dass man da so drüber spricht, war das jetzt cool, was ich gemacht habe? War das too much? War das zu wenig? Was müsste ich machen, damit es geiler ist?
Geht es hier überhaupt gerade um mich?
Um was geht es eigentlich?
Bin ich überhaupt?
Genau. Und das sind so Dinge, die man vielleicht, je älter man wird, je mehr Erfahrung man hat, vielleicht fällt es einem dann leichter, über solche Sachen zu reden oder sie einzuschätzen. Mhm. Wenn man aber Anfänger ist oder neu im Business ist, fällt es einem vielleicht total schwer, überhaupt darüber das zu entscheiden, ja? Oder,
auf jeden Fall. Ich glaube, es ist viel Unsicherheit auch mit dem Spiel. Ne?
Also
ich kann mich auch an meine Zeit erinnern, als es losging. Ich war schon oft sehr unsicher.
Total. Ja.
Was man von mir erwartet und so.
Genau, lass uns doch mal grundsätzlich damit anfangen. Uns geht es hier so ein bisschen um die Frage, was braucht man, um erfolgreich zu werden? Und das ist natürlich die Frage...
Als Musiker.
Als Musiker, genau, Musikerin, Musiker. Es gibt ja aber verschiedene Arten natürlich für Musiker. Also es gibt, ich will jetzt nicht irgendwie alle Fässer aufmachen, aber ich sag mal, was jetzt für dieses Thema vielleicht eine spannende Unterteilung sein könnte, wäre zu sagen, weil du das gerade schon meintest, wenn du Popstar werden willst, wenn du jetzt Solo-Künstler sein willst, sei es Sänger, Sängerin, Instrumentalist, in welchem Genre auch immer, aber du selbst mit deinem eigenen Kram, da braucht es bestimmte Dinge, bestimmte handfeste Fähigkeiten und vielleicht auch eben ein gewisses ausgeprägtes Ego, um diesen Weg dauerhaft gehen zu können. Mhm. Im Gegensatz zu vielleicht der Tatsache oder der Situation, wo du ein professioneller Musiker, Musikerin bist, die ein Sideman, eine Sidewoman ist oder ein Teamplayer ist, wo man vielleicht ganz andere Dinge braucht. Oder vielleicht, man braucht vielleicht auch als Punk-Gitarrist andere Fähigkeiten als als Studio-Gitarrist und so weiter und so fort. Also wir wollen da mal so ein bisschen gucken, was...
Ja, es ist gar nicht so einfach, das da einzukreisen, ne? Weil es einfach so verschiedene Arten von Musiker gibt. Und es gibt ja zum Beispiel Schlagzeugerinnen oder Schlagzeuger, die jetzt, sagen wir mal, eher durch ihre Show vielleicht sich auszeichnen und die deshalb gebucht werden, weil sie mit dem Schlagzeug, mit dem Stock so Tricks machen können. Mhm. Und dann sind solche Leute dann vielleicht genau richtig an der Stelle. Und dann auf der anderen Seite gibt es halt Musiker, die gar keine Show machen müssen, aber natürlich mehr Fähigkeiten, vielleicht
durch das Spiel überzeugen.
Fachinhalte irgendwie mehr drauf haben müssen, als jetzt vielleicht irgendwie Show-Elemente. Ist halt einfach die Frage, wo ich spiele. Ne? Du hattest ja zum Beispiel so eine Band, die Clochards, da war beides irgendwie krass. Ihr habt total die Show gemacht, ihr habt euch verkleidet, ihr habt fast so eine Zirkusvorstellung auf der Bühne gemacht, mit extremer Show, aber ihr habt auch richtig gut gespielt oder ihr spielt. Ne, der andere Teil der Band, der spielt ja noch weiter. Genau. Du bist ausgestiegen und das sind ja richtig gute Musiker am Start. Und das gibt es ja auch oft. Ne, das so.
Genau, also dieser Punkt, grundsätzlich, wir reden ja über Showbusiness. Ne? Mhm. Also das würde ich jetzt auch mal grundsätzlich nicht nur im popmusikalischen Bereich sehen, sondern das kann man vielleicht auch grundsätzlich auf den ganzen musikalischen Bereich übertragen. Es ist immer ein gewisser Part, ist auch Show mit dabei, es ist immer ein gewisser Part auch Charakter mit dabei von demjenigen, derjenigen oder denjenigen, die das ausüben, was die Leute begeistert. So, es ist immer eine Kombi aus allem irgendwie. Und vielleicht ist auch so ein bisschen dieses Thema, vielleicht fangen wir mal an, was braucht man denn wirklich, um überhaupt so basic-mäßig ranzugehen. Also es ist natürlich schon einfach grundsätzlich mal wichtig, dass man bestimmte Fähigkeiten mitbringt, das heißt Musikalität. Im Idealfall jetzt, wenn wir sagen, du willst vielleicht erfolgreicher Profi-Musiker, Musikerin werden. Ich würde jetzt mal nämlich dieses Singer-Songwriter, Frontfrau, Frontmann-Ding mal außen vor lassen, sondern einfach mal gucken, was brauchst du, um Drummer, Gitarrist, Keyboarder, Bassist, Bläser zu werden und in dem Business bestehen zu können, sozusagen. Und da gibt es, glaube ich, grundsätzlich einfach ein paar Dinge. Das heißt, Basics, Notenlesen wäre sehr hilfreich. Du kannst das studieren, du musst es nicht studieren, aber so eine gewisse Fähigkeit an Timing, Verständnis, an zum Klickspielen, auch Harmonie, Theorie, Verständnis und auch das Hören von Harmonien, also so eine solide Grundausbildung, die kann man sich selber zu Hause drauf schaffen über Jahre, die kann man aber auch natürlich studieren. Das ist schon mal wahnsinnig hilfreich, wenn man das machen möchte. Aber dann taucht die erste Frage auf, wie bei uns allen, will ich mich spezialisieren? Will ich der Typ sein, der unfassbar geil Blues spielt? Mhm. Oder will ich sehr flexibel sein und viele Dinge abdecken können?
Ja.
Das ist so, wie gehst du damit um? Was war deine Entscheidung oder was würdest du Menschen raten?
Also es ist wirklich, wenn man so anfängt darüber nachzudenken, ist es ein sehr komplexes Thema und ich habe mich auch im Voraus gefragt, wie kann man das gut verpacken. Ich kann natürlich jetzt, ich kann überwiegend von meiner Situation natürlich reden. So, ne? Also ich bin jetzt kein Musiker gewesen, der sich jetzt arg... Das Geräusch. Ich muss mal kurz aufs Klo.
Ja, du hast dich was?
Ich bin. Hat man solche Freunde, braucht man keine Feinde. Entschuldigung. Das war übrigens Axel gerade. Für alle, die nicht zuschauen, Axel hat gerade aus 2 Meter Entfernung ein Glas mit Wasser befüllt, was auch wirklich eine Fähigkeit ist, die du, nur du.
Die besitze ich.
Die nur du besitzt, ja. aufgrund deines ja. passenden Egos. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Also diese Sache mit, was musst du eigentlich können? Willst du dich spezialisieren? Bei mir war es immer sehr breit gefächert. Ich wollte natürlich irgendwie am Anfang, als ich angefangen habe, Gitarre zu spielen, wollte ich irgendwie der beste Blues-Gitarrist werden. Eric Clapton, alle Sachen von Eric Clapton lernen und so weiter. Dann kam Mark Knopfler, ich muss das lernen. Dann kam plötzlich so Country-Gitarristen, Albert Lee. Dann kam plötzlich Steve Lukather um die Ecke, wo ich so dachte, so hey, cool, ich möchte auch mal so ein Solo spielen können. Und dann vermischt sich das alles so, ne? Und das ist so, in den jungen Jahren saugt man halt einfach alles auf. Irgendwann, wenn diese Zeit vorbei ist, kommt der Schritt, wo man sagt, okay, will ich vielleicht Berufsmusiker werden? Und dann ist es ja der Punkt, wo viele Leute sagen, okay, was brauche ich da eigentlich alles? Okay, dann plötzlich sagen Leute, du musst Noten spielen lernen, so, weil, ne, wenn du Fernsehjobs machen willst, dann musst du vom Blatt spielen. Okay, kann ich nicht, was mache ich? Okay, ich muss studieren, sowas in meinem Fall. Mhm. Ich habe dann relativ spät nochmal angefangen, Jazz und Popularmusik zu studieren, weil ich mir dachte, okay, ich bin auch ein großer Fan von John Scofield. Was muss ich denn können, wenn ich einen Song komponieren will, der so klingt wie John Scofield? Ich müsste mal meinen Musikern ein Notenblatt aufschreiben. Mhm. Dann geht's plötzlich los. Dann geht die große Welt, die große Tür auf des Arrangierens. Jazzharmonik. Ich muss in der Jazz-Kombo auch mal gespielt haben, um überhaupt mitreden zu können. Wenn die sagen, okay, ich spiele mal einen Swing. Was ist denn jetzt ein Swing? Habe ich noch nie gespielt oder so. Ne? Dann brauche ich ein gewisses so eine Werkzeugkiste an Fachinhalt, den ich irgendwie mitnehmen muss, damit ich überhaupt mitreden kann.
Genau, aber du hast ja im Grunde zwei Stadien beschrieben, die ich genauso auch bei mir wiedergefunden habe. Mhm. Das eine ist erstmal, man macht ja erstmal was, weil man Bock drauf hat.
Genau, so fängt es meistens
an. Es ist in seltensten Fällen, es wird jemand Profimusiker, weil der Papa gesagt hat, du musst das werden. Sondern
gerade
das,
in Deutschland ist es eh so, lern erst mal was Gescheites, bevor du Musiker wirst.
Eigentlich ist es ja sogar andersrum, genau. Aber das heißt, eigentlich ist erstmal das Ding da, man macht, weil man Bock drauf hat.
Genau.
Und man macht das, worauf man Bock hat. Man hört das, worauf man Bock hat. Das war bei dir Clapton und was du gerade gesagt hast. Mhm. Und das ist bei ganz vielen so. Und wenn dann vielleicht dieser Punkt kommt, dass man sagt, jetzt schalte ich mal ein bisschen die Birne an, überlege, was ist denn noch links davon, was ist denn noch rechts davon, da muss ich mich jetzt mal ein bisschen mit beschäftigen. Das ist vielleicht so dieser nächste Step.
Ja.
Ich würde das genauso auch beschreiben. Ich würde auch sagen, man kann, glaube ich, auch langfristig gesehen später nur darin wirklich gut sein, was man auch wirklich fühlt und wo man mit groß geworden ist oder was man, worauf man richtig Bock hat. Weil diese Kombination, dass man das dann auch mit Emotionen spielt, mit Leib und Seele spielt und dass die Leute das dann wirklich spüren und geil finden, was man macht, das ist immer in dem Bereich, worauf man selber richtig Bock hat. Du kannst links und rechts davon abbiegen und sagen, ich mache ein bisschen Klassik, ich mache ein bisschen Modern Jazz, in deinem Fall jetzt Scofield aufmachen, das Fass aufmachen. Mhm. Und man kann in diesen Bereichen auch sehr gut werden, definitiv. Mhm. Aber grundsätzlich wäre so mein Rat, tu das, worauf du wirklich Bock hast, erstmal. Und natürlich, wenn du die Zeit hast und wenn du Bock drauf hast, auch dich ein bisschen stilistisch zu öffnen und den Werkzeugkasten der verschiedenen Genres mitzunehmen und zu verstehen und in dein Handwerk aufzunehmen, dann ist das allerdings sehr hilfreich. Also das ist zumindest eine Sache, die mir extrem viel geholfen hat, dass ich mich nicht verschlossen habe und gesagt habe, ich spiele nur Pop und Soul oder so, sondern bei mir war es eher, dass ich kam von der Rockmusik, von der Blues- und Rockmusik auf der Gitarre, habe dann erst mich mit Jazz-Saxophon beschäftigt und habe dann erst so ein bisschen mal bei Fusion reingeschnuppert, ein bisschen Pop-Soul dann und Modern Jazz, ein bisschen Traditional Jazz. Aber letztendlich ist es auf jeden Fall so, dass diese, wenn man Flexibilität an den Tag legen kann, ist es auf jeden Fall für eine professionelle spätere Laufbahn durchaus hilfreich, sage ich mal.
Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich würde sagen, man wird nur gut in Sachen, mit denen man sich auch beschäftigt.
Ja.
Weil wenn man natürlich Bock auf eine Sache hat, beschäftigt man sich mit der.
Genau.
Ich zum Beispiel hätte total Bock auf Bluegrass. Mhm. Ich beschäftige mich damit aber zu wenig, bin aber auch nicht dementsprechend so gut wie jetzt jemand, der in Amerika schon jahrelang in der Bluegrass-Kombo spielt.
Absolut,
also das heißt, ich muss mich mit dem Thema intensiv befassen. Wenn ich zum Beispiel ein guter Blattspieler sein will, dann muss ich Jahre reinstecken und mich intensiv mit Blattspielen beschäftigen, damit ich da überhaupt irgendwie gut werden kann. Also am Ende kommst du immer an den Punkt, wo du merkst, okay, ich muss mich mit was intensiv befassen. Es gibt ja diese berühmte 10.000-Stunden-Regel. Ne? Wenn man jetzt sagen will, ich will ein guter Gitarrist werden, sollte ich mich mindestens 10.000 Stunden damit befasst haben, um ein professionelles, das ist jetzt total pauschalisierend, aber die Denke verstehe ich so ein bisschen, dass man so sagt, okay, ich muss einfach viel Zeit investieren in eine Sache, damit die wirklich auf so ein Standard kommt. Und dann innerhalb dieses Bereichs Gitarre spielen, kann ich schon wieder Baustellen aufmachen.
Genau.
Ist die Frage, was für ein Gitarrist will ich sein? Will ich der besagte Blues-Gitarrist sein? Muss ich mich mit anderen Sachen beschäftigen, als wenn ich jetzt ein flexibler Studio-Player sein will, der sauber auf den Klick spielen können muss. Als Blues-Gitarrist habe ich vielleicht wieder ganz andere Qualitäten, viel mehr Ton in Fingern vielleicht oder zumindest ist das vielleicht eher mal die Richtung, wo ich hingehen will. Ich brauche einen guten Ton, ich brauche dieses Blues-Repertoire, ich will bestimmte Gitarristen erstmal studieren, B.B. King, Eric Clapton, Stevie Ray Vaughan, ich will wissen, wie die spielen, wie ist das Vibrato, wie ist die Phrasierung von so einem Blues-Gitarristen und was für Licks spielt der, das Vokabular. Und dann kann man ungefähr sagen, okay, das ist jetzt ein guter Blues-Gitarrist, weil er sich natürlich, weil er bestimmte Klischees damit vermischt, was er für ein Charakter ist. So, ne?
Genau.
Das passiert ja dann. Aber ich habe es auch, um jetzt auch mal ein bisschen auf diese Zielgerade zu kommen, oder was heißt Zielgerade, auf den eigentlichen Inhalt, den ich jetzt so oder den wir jetzt so anstreben, nämlich, dass man sagt, okay, es gibt auf der einen Seite dein Ego, das sich beweisen will, behaupten will. Wenn ich ein guter Blues-Gitarrist sein will, dann will ich die Leute beeindrucken mit guten Blues-Soli. Mhm. Das ist mein Ziel. Ne? Ich will einfach, dass man, boah, der hat einen Hammerton, das ist in the pocket, das Groove, das ist authentischer Blues. Ich kenne aber auch so gut die Situation, dass ich im Studio sitze und die besten Blues-Licks auspacke, die aber niemand braucht.
Ja, die Jungs bei den Clochards haben immer gelacht, weil du es gerade sagst. Ja. Bei den Clochards, wir haben ja ganz viele verschiedene Stilistiken gespielt, aber wir haben keinen Jazz gespielt, sagen wir es mal so. Ja. Ne? Es war kein Ton-Jazz dabei. Ja. Und ich habe aber Jazz studiert zu dem Zeitpunkt und habe auch ein paar Jazzbands gehabt, ein bisschen so, aber mit der Band haben wir keinen Jazz gespielt. Mhm. Und wenn wir dann Soundcheck gemacht haben oder wenn ich irgendwie, keine Ahnung, im Studio irgendwie mein Instrument ausgepackt habe, dann spielt man ja so gerade das, was man gerade so übt. Ne? So, das ist halt bei jedem ja so. Ne? Mhm. Und dann habe ich irgendwas gespielt, irgendwelche Halbton, Ganzton, keine Ahnung, Apparellos, ne? Und dann war immer so die Ansage, cool, dass du es jetzt spielst, weil nachher darfst du es ja wieder nicht spielen. Ja, immer so die Nummer. Ja. Und das ist genau so ein Thema, wie du sagst, der Blues-Gitarrist, der will die ganzen Blues-Soli spielen. Was ist denn, wenn der Blues-Gitarrist, zum Beispiel, eine schöne Geschichte, Kirk Fletcher, kennst du? Kennen vielleicht viele von uns, ein hervorragender, geiler Blues-Gitarrist aus den Staaten.
Ja.
Unglaublich lustiger Typ und wahnsinnig toller Traditional Blues Gitarrist. So, also wirklich durch und durch. Ich würde mal sagen, ohne ihm zu nahe zu treten, Kirk Fletcher hat sich über Flexibilität nicht viel Gedanken gemacht. Der hat einfach nur sein Ding, der hat einfach Traditional Blues gespielt.
Wahrscheinlich.
Ne?
Einfach, das finde ich geil. So,
Kirk Fletcher wurde aber gefragt, um bei Eros Ramazzotti eine Tour zu spielen, wo sonst immer Michael Landau gespielt hatte, glaube ich. Ne?
Ja.
Aus irgendwelchen Gründen konnte oder wollte der nicht und hat gesagt, ruf mal den Kirk an, das ist ein cooler Typ. Ja. Ich weiß nicht, wie es passiert ist, aber auf jeden Fall.
Wahrscheinlich so ungefähr.
Egal. Und dann musste plötzlich Kirk Fletcher bei Eros Ramazzotti spielen, wo man eigentlich Tapping-Soli mit irgendwelchen EMG-Pickups und Tremolo-Gitarren hört und es steht plötzlich ein Typ mit einem Twin und einer halbakustischen Blues-Gitarre da. Das passt so gar nicht zusammen irgendwie. Ja. Lustig, dass es trotzdem stattgefunden hat. Wenn man bei YouTube mal sich ein paar Sachen anguckt, dann gibt es dann so Eros Ramazzotti featuring Kirk Fletcher von der Eros Ramazzotti Tour, wo sie dann so Traditional Blues, ein Feature-Stück für ihn machen, wo er Traditional Blues spielt, ohne Gesang. Und danach kommt dann wieder Senza una Donna oder keine Ahnung. Das ist nicht Eros, aber
der andere.
Aber lustig, wie das dann doch manchmal funktioniert. Aber ich komme darauf deswegen, weil nämlich die Frage ist, wenn du nur Blues spielen kannst und so das Ego hast, ich will mega geil Blues-Solo spielen, und dann stehst du plötzlich bei Eros Ramazzotti und musst den ganzen Abend nur Rhythmusgitarre spielen und darfst nur ein einziges Blues-Solo spielen, hält dein Ego das aus? Wirst du dann wahnsinnig? Ärgerst du dich? Willst du an jeder Stelle, drückst du dann noch einen Blues-Lick rein? Oder bist du so zurückhaltend und schraubst dein Ego zurück und sagst, ich bin hier, um Eros Ramazzotti zu spielen?
Das ist ja
die Frage, wie geht man mit seinem eigenen Ego um?
Genau. Die Frage muss sich dann jeder selber stellen halt als Gitarrist. Ne? Hat auch viel mit Unterforderung zu tun.
Ja, genau. Unterforderung.
Also weil in dem Sinne ist es ja so, okay, ich könnte jetzt Zeug spielen, das mir auch gefällt, darfst aber nicht. Bin ich der Richtige für den Job?
Wird dir bei Gregor Meile auf der Bühne langweilig? Darfst du mich auch fragen, die Frage.
Bei Gregor wird mir es nicht langweilig. Nee, ich habe bei Gregor immer...
Aber du hast doch bei Gregor, also wenn ich das von außen mal betrachtet sehe, gibt natürlich verschiedene Programme, du hast so 3-4 Solo-Spots,
ja,
wo du sagen kannst, hey, guck mal, blondes Mädel, erste Reihe, wie geil ich Gitarre spielen kann.
Was ich ja immer mache.
Ja, aber das ist so, du hast, sagen wir mal, netto hast du vielleicht 3 Minuten am Abend, wo du ein bisschen benden kannst und deine Haare ein bisschen so öffnen kannst und so ein bisschen auf Show machen kannst. Ansonsten bist du da,
genau mein Ding.
Bedienst du sehr, sehr geil, aber nicht im Fokus, weil immer der Typ, Gregor Meile, der steht vorne. Du bist Sideman. Was macht das mit deinem Ego? Ist das cool für dich?
Naja, ich meine, die Sachen, die ich nicht spiele, wenn ich ein Solo spiele, die sind ja auch wichtig, ne? Und dann ist es dann natürlich immer so, dass ich dann den Anspruch habe, ein guter Rhythmusgitarrist zu sein. Und die Sachen, die man dann so spielt, also es kommt ja auch immer dann auf den Song an, ich habe jetzt kein gutes Beispiel, aber zum Beispiel, es ist dann oft so, dass man halt irgendwie eine solide Rockgitarre spielen muss mit Akkorden, die irgendwie entweder ein bisschen mehr fliegen, die ein bisschen Atmo machen, da ist ein bisschen Delay drauf. Ich versuche einfach immer, auch wenn ich nicht im Mittelpunkt stehe oder ich stehe nur 2-3 Mal wirklich im Vordergrund.
Ja, das meine
ich. Das ist ja, die meiste Arbeit ist ja eigentlich, ich muss banddienlich irgendwie einen Sound bringen, der alle inspiriert und wo ich merke, es macht gerade allen Spaß, in diesem Bett Musik machen zu dürfen. Dafür bin ich dann zuständig. Ich versuche, meinen Teil beizutragen. Aber
damit hast du dich arrangiert oder ist das total normal für dich? Oder hast du Situationen gehabt, auch in anderen Bands oder anderen Kontexten, wo du gesagt hast, ist das stinklangweilig, ich will jetzt unbedingt ein geiles Solo spielen?
Nee, also wenn ich merke, mir ist ein Part zu langweilig, dann ändere ich den. Das mache ich ungefragt. Ich spiele dir dann so, dass er mir gefällt. Also, ja, es tut mir leid. Also, Gregor hat sich auch bis jetzt nicht beschwert. Wenn ich dann merke, dass ein Künstler das gar nicht mag, was ich spiele, bis jetzt hatte ich immer ein gutes Gespür, dass es irgendwie funktioniert hat. Aber wenn ich merke, mir ist ein Teil zu langweilig, dann baue ich mir den so, dass er mir Spaß macht.
Okay, aber auch das passiert natürlich in einem Rahmen, das kann ich jetzt bezeugen an dieser Stelle. Das passiert natürlich in einem Rahmen. Ich habe bei dir nie das Gefühl, dass du dich in den Vordergrund spielst, so. Ich rate jetzt auf dem Ego-Ding, sondern ich habe nie das Gefühl, selbst wenn du dir das jetzt so zurechtbaust, dass du sagst, es ist für dich jetzt cool, es macht dir Spaß, aber ich habe nie das Gefühl, dass du anderen Platz wegnimmst.
Vielen Dank. Es ist wahnsinnig schwierig, sich selbst einzuschätzen in der Beziehung. Ne? Also du sagst jetzt von außen, wie du mich hörst oder siehst und für mich ist es dann halt so, okay, das Gute ist ja, dass ich so Musik wie der Gregor, die Musik, die Gregor macht, die verstehe ich ganz gut. Weil ich selber mit dieser Art von Musik eigentlich auch aufgewachsen bin. Wenn Gregor jetzt puren Swing-Jazz machen würde, selbst das habe ich oft gehört. Ich glaube, da würde ich auch noch irgendwie klarkommen. Wenn er jetzt zum Beispiel Ska machen würde oder so, ich glaube, dann hätte ich dann ein Problem, dass ich noch nicht verstehen würde und dass es mir vielleicht erstmal zu lang. Da müsste ich erstmal die Musik ein bisschen studieren und herausfinden, was gehört dazu, da gut zu sein.
Du bist das falsche Beispiel. Ich wollte es jetzt aus dir rauslocken, aber du hast es nicht zugelassen. Du bist das falsche Beispiel, weil wir kennen das aber in anderen Situationen. Oder ich kenne es in anderen Situationen, dass man auf der Bühne steht und sich so denkt, Alter, was macht denn der da gerade? Weiß was ich jetzt. Meinetwegen auch ein Bläser oder auch ein Keyboarder oder ein Gitarrist oder whatever. Ich sage es mal, die Leute, die nicht normalerweise immer vorne stehen.
Ja.
Wo man so denkt, ey, wir haben hier einen Song, wir haben hier eine Band, die in sich funktionieren muss und wir haben vielleicht einen Sänger, eine Sängerin, die irgendwie gerade singt.
Mhm.
Und was ist denn da los? Warum spielst du denn ständig Filz, ständig viel zu viel,
ach so, okay,
ständig viel zu laut? Wo man so denkt, sag mal, du kapierst gerade nicht, was hier los ist. Du bist total am Überpowern, viel zu viel Show-off,
ja,
nicht nur musikalisch, sondern vielleicht sogar auch körperlich. Ich reagiere da auf solche Sachen relativ allergisch, sage ich mal, wenn jemand irgendwie zu krass performt,
ja,
obwohl der Sänger, der Frontmann das nicht tut, sowohl körperlich, bewegungsmäßig, als auch musikalisch zu viel spielt, wo man so denkt, ach krass, okay, das kann man jetzt sagen. Man könnte demjenigen jetzt sagen, hör mal, du, das ist nicht geil, du machst zu viel, du bist ein Top-Musiker, also du spielst toll, aber du machst zu viel,
ja,
in dem Moment.
In dem Fall ist es nicht gefragt.
Dann. Aber sobald man es sagen muss, ist ja schon eigentlich so die Frage im Raum, wäre es nicht cool, wenn der Charakter es selber merken würde, dass da gerade zu viel Selbstpräsentation am Start ist.
Ja.
Das ist bei dir glücklicherweise nicht nötig und das ist aber auch einer der Gründe, warum viele Leute zum Beispiel das geil finden, wenn du spielst, meiner Meinung nach, weil es A, da sind wir so bei den Grundthemen, das haben wir eben übersprungen, finde ich, Zuverlässigkeit, Professionalität, geile Sounds am Start haben, sein Equipment im Griff haben, die richtigen Instrumente zum richtigen Zeitpunkt zu zücken, das ist natürlich ein Erfahrungsschatz und so.
Mhm.
Das ist so mal, glücklicherweise in unserem Umfeld ist es so Usus, dass einfach mal man gut klingt, man nicht einfach den Amp auf 10 dreht, obwohl man eigentlich auf 3 schon zu laut ist, so diese ganzen Dinger. Und dann darüber, ja, wenn man das mal schon alles als professionelle Basis hat, sozusagen pünktlich da ist, sogar auch noch ein cooler Dude ist. Das ist ja das Nächste. Manchmal
was bei mir jetzt nicht der Fall ist.
Ja, leider nicht, aber schön, dass du es selber anerkennst. Dann gibt es manchmal halt einfach den Punkt, dass man sagt, okay, das ist alles da, aber leider dieses sich mal unterordnen können, Teamplayer sein, am Instrument und auch Backstage, so diese Kombi aus beidem, das ist ja eine Sache, das ist total schwer. Du kannst sagen, spiel mal einen Fiss an der Stelle, ist eine Sache, aber zu sagen, sei doch mal Teamplayer, ist relativ schwer, den Leuten das zu fordern, wenn man es nicht von Haus aus vielleicht schon ist.
Absolut, selber. Das ist genau das Thema halt, ne? Weil ich meine, ich glaube, es gehört schon ein bisschen Erfahrung dazu, mit der Zeit auch so herauszufinden, wer spielt eigentlich gerade in dem Song die Hauptrolle? Ne? Das ist halt eigentlich immer der Sänger. Die Gitarre, ich habe mal vor kurzem einen schönen Satz gehört, ich glaube, es war von Tom Bukowak, die Gitarre ist ganz oft da, um den Sänger einzurahmen. Und ich finde, die Kunst, einen Sänger einzurahmen mit der Gitarre oder mit dem Harmonieinstrument, muss jetzt nicht unbedingt die Gitarre sein. Ne? Die Kunst ist wirklich oft den Sänger oder die Melodie, die der Sänger singt, zu unterstützen in dem, was du spielst und nicht natürlich davon abzulenken. Das ist jetzt schon mal so die Hauptaufgabe von uns. Wenn wir zusammen im Studio sitzen, das geht dir ja auch oft so, es geht halt einfach ganz oft darum, dass wir halt einschätzen müssen, wo ist die Hauptrolle gerade und wo bin ich jemandem im Weg. Das hat eine rhythmische Natur, es hat eine harmonische Natur und es hat eine dynamische Natur und eine geschmackliche, also was für ein Sound passt da gerade und so weiter. Also das sind ganz viele Ebenen, die da zusammenkommen. Und das ist auch der Grund, warum ich das Thema machen wollte. Es gibt immer wieder Musiker, wo ich einfach merke, okay, da ist es noch nicht so weit, weil jemand einfach versucht, sich zu beweisen auf der Bühne. Er versucht halt allen zu zeigen, okay, ihr müsst auf jeden Fall, ihr habt euch für den Richtigen hier entschieden, denn ich bin verdammt gut und ich zeige das euch jetzt gerade. Und irgendwann macht man das halt nicht mehr. Also ich habe das wahrscheinlich auch lange gemacht. Ich kann mich selbst noch an Situationen erinnern, wo ich auch irgendwie im Proberaum saß und mich dabei erwischt habe, wie ich einfach die ganze Zeit schnelles Zeug spiele. Und dann kam jemand mit dem Notenblatt vorbei, hat mir das hingelegt und dann war in meiner Ecke dann auch Ruhe. Weil ich kenne es ja von mir auch, dass ich anfange einfach, Alex Höfgen checkt mir einen Kaffee ein und aber ich spiele schnelles Zeug und es ist einfach nicht.
Ich bin ja auch Gitarrist, insofern kann ich alle Sachen, die du sagst, nachvollziehen.
Ja.
Ich muss sagen, das ist da, finde ich, sogar noch. Ich bin ja nicht so ein guter Gitarrist wie du, zumindest auch solistisch bin ich relativ schwach, aber ich bin ein stattlicher Rhythmusgitarrist, aber ich sage das deswegen, weil ich mir macht es total Spaß, den ganzen Abend Rhythmusgitarre zu spielen.
Ja, was total geil ist bei dir, das ist nämlich witzig, du bist vielleicht jetzt nicht unbedingt, also dein Hauptinstrument ist jetzt vielleicht nicht die Gitarre, aber deine Vorstellung von Musik, die ist so weit fortgeschritten, dass du weißt, was die Rolle der Gitarre hier gerade spielen muss. Das finde ich immer interessant bei einem Menschen, der ein neues Instrument spielt oder zumindest ein Instrument, das nicht ein Hauptinstrument ist, dass man trotzdem das Gefühl hat, wow, das ist aber echt solide, weil der einfach mit seiner Vorstellung von musikalischer Gewichtung in der Band oder mit einer Gewichtung von einem Sound oder was das Instrument für eine Rolle spielen muss, schon so weit ist, dass das einfach total stimmig klingt.
Aber danke, aber was ich sagen will ist, ich kann den ganzen Abend Rhythmusgitarre spielen und nicht im Vordergrund stehen, kein einziges Solo spielen, und habe trotzdem total Spaß und es befriedigt mich als Musiker.
Ja, auf jeden Fall. Es geht mir aber auch so.
Eigentlich mehr, als wenn ich Saxophon spiele. Beim Saxophon ist es so, ein Saxophon ist ja ein Melodieinstrument in erster Linie und jeder, den man fragt, Saxophon, ja, das ist doch hier Soloinstrument, bla. Ja, ja. Ob du jetzt Jazz oder Pop oder whatever spielst, ist doch immer das. Tina Turner und Coltrane oder whatever. Aber
im Satz eine ganz andere Aufgabe dann.
Genau. Ja. Wenn ich mit Gregor unterwegs bin, in vielen Pop-Situationen habe ich zwei Saxophon-Soli am Abend. Und das sind zweimal 16 Takte so.
Ja, oder? Du gehst dann vor und machst richtig Alarm und so.
Genau. Und auch da, was macht man in den 16 Takten? Mache ich da alles, was ich kann?
Ja, klar.
Und jedes Tapping-Ding, was ich auf der Gitarre, ne? Ja. Oder spiele ich halt einfach ein songdienliches, schönes Solo? Ja. Fragezeichen, ne? Wie befriedige ich mich selbst und mein Ego damit? Weil nämlich den Rest des Abends spiele ich manchmal gar nichts, weil einfach Bläser nicht immer stattfinden. Während du den ganzen Abend Gitarre schrubbst, stehe ich sicherlich mal die Hälfte des Abends rum. Ne?
Ich da einen gewissen Neid raus.
Und dann spiele ich häufig im Satz mit drei anderen Jungs.
Warte mal, ich lerne jetzt Saxophon.
Und das ist nämlich nochmal ein Thema, weil nämlich im Satz mit, ob es jetzt zwei, drei oder fünf whatever Bläser sind, da hat Ego nichts verloren.
Ja.
Da geht es darum, wir müssen zu dritt oder zu fünf, wie auch immer, so klingen wie eine Person.
Ja.
Eigentlich müssen wir so wie ein Ding klingen. Wenn da einer meint, er fände es jetzt geil, lauter zu spielen oder irgendwie noch hier noch ein Schlenker oder irgendwie nur, weil er jetzt gelangweilt ist oder weil das Ego ihm sagt, ich würde jetzt gerne, dann ist die gesamte Nummer Bullshit.
Das klingt auch total komisch und es sticht dann so komisch raus.
Ganz genau. Und das heißt, ich finde eigentlich, dass man mit der Gitarre, mit der Aufgabe, die Gitarre in einer popularmusikalischen Situation hat, fällt es mir persönlich, würde es mir eigentlich leichter fallen, den ganzen Abend Spaß zu haben, sage ich jetzt mal so. Irgendwie.
Ja.
Und dann ist aber grundsätzlich die Frage, wie viel Ego bringt man ja überhaupt mit?
Ja.
Ich finde, wir hatten am Anfang von unserem Talk heute, dass wir gesagt haben, es ist ja schon geil, ein bisschen Ego zu haben, weil Ego bedeutet ja gleichzeitig auch ein bisschen Drive zu haben.
Ja.
Man will ja auch irgendwie was zeigen, was sagen, was mitentscheiden, musikalisch auch Verve mit reinbringen.
Ja, man will ja auch ein bisschen beeindrucken. Ich meine, das gehört ja auch dazu. Das ist ja nichts Schlimmes, ne?
Genau.
Dass man sagen will, man will jetzt auch mal irgendwie ein Solo spielen, wo jemand sagt so, wow, geiles Solo gespielt.
Genau.
Das ist ja auch schön.
Und dann ist aber das Thema, wir reden jetzt immer, wir kennen uns gut. Wir haben immer, wenn wir hier sitzen und über irgendwas reden, haben wir immer unsere gemeinsamen Baustellen. Dann haben wir mal die und die und die Baustellen und so weiter. Ich finde aber, es ist natürlich einfach zu reden über Sachen, die man kennt. Und jetzt sind wir in der Situation seit vielen Jahren, dass wir das Internet haben. Social Media, wo junge Leute kommen, neue Leute kommen, alte Leute am Start sind, die sich selbst präsentieren auf Insta, auf Facebook, auf YouTube, wie auch immer. Und man so denkt, wow, der spielt aber gut oder der spielt aber total geschmacklos oder der spielt aber viel zu viel oder oh geil, wie wenig der spielt, das gefällt mir aber gut. Oder der spielt aber so wenig, den kann ich eigentlich gar nicht anrufen für eine Metalband, obwohl er vielleicht der geilste Metal-Gitarrist ist.
Ja.
Was ich sagen will, ist die Frage, wie präsentiert man sich selbst auf Social Media? Ist es cool, immer den Schlagzeugstock zu drehen oder immer die höchsten Saxophon-Soli anzubieten auf Social Media?
Ja, genau.
Oder ist es manchmal geiler zu sagen, Understatement, nicht so viel Show aufzumachen, ein bisschen weniger Show aufzumachen? Ich habe da keine Antwort drauf, weil ich glaube, manche Leute rufen einen an, weil sie das eine geil finden oder weil sie das andere geil finden. Ne? Oder
das ist eine gute Frage. Wie macht man das? Ne? Weil ich glaube, das Internet ist so eine Welt für sich. Ne? Auf der einen Seite gibt es natürlich Musiker, die ihr Ding machen und sich präsentieren und wo man weiß, okay, das ist der Sound, den ich kriege und das ist cool. Mhm. Und dann gibt es halt diese Internetseite, die unser Ego halt so anstachelt die ganze Zeit. Mhm. Weil wir wollen natürlich viele Klicks.
Geht euch weiter.
Ich kann mich ja nicht konzentrieren. Und dann gibt es halt die Leute, die merken, okay, ich krieg auf, ne, das, man kann das ja auch checken an seinen Analytics so oder so. Okay, ich krieg jetzt viele Klicks, wenn ich hier was mache, was einfach möglichst kompliziert ist. Mhm. Ich muss, wenn ich umso krasses Zeug. Ich weiß aber nicht, ob das wirklich ist, weil manchmal sind es ja auch Sachen, die Emotionen von irgendjemandem genau treffen. Also bei meinen Videos ist es. Ich kann überhaupt nicht sagen, was da gut funktioniert. Manchmal ist es halt irgendwie eine Gitarrenfigur, wo ich halt ein Blues-Solo oder sowas spiele, das einfach irgendwie einen ganz bestimmten Nerv trifft und das wird dann total aus irgendwelchen Gründen oft angeklickt. Während ich dann wirklich was mache, wo ich eine Zeit lang da sitze, was Kompliziertes spiele, das aber niemand irgendwie so, das einfach niemand guckt oder also das einfach keine Klicks generiert, sage ich mal. Ich finde es total schwierig einzuschätzen.
Ich sage was ganz Blödes.
Ja.
Jetzt muss ich wirklich sagen, überlegen, ob ich das wirklich sagen will, aber weil das so ein bisschen sexistisch vielleicht ist. Ich habe echt genug davon, irgendwie Leute im Internet zu sehen, die nur Dinge tun, weil sie geklickt werden wollen darüber. Mhm. Ob das Männer oder Frauen sind, ist ganz egal. Ob das ist mir wirklich vollkommen egal. Es ist natürlich häufig so, beim Gitarristen-Dings gibt viele Frauen, die sich dann stark schminken und ihre Brust auf das Cutaway legen. Das soll echt nicht irgendwie doof klingen, aber man kann sich ja dann mal unten die Kommentare durchlesen, dass die Hälfte der Kommentare ist nur über die Brüste der Frau und nicht, wie geil sie Gitarre spielt. Ja, manche spielen tierisch Gitarre. Und bei Männern genauso. Das hab ich ein Problem im Internet. Grundsätzlich finde ich das nicht so geil. Ich finde es viel geiler, wenn man.
Problem, was überhaupt mit dem, also da kommen wir jetzt, das ist natürlich ein großes Thema, weil man kommt jetzt, wie hat sich das Bild der Frau entwickelt? Ne, da macht man einen Riesenfass auf, ne, von wegen Sexismus. Gerade die Schauspielbranche hat ja eine ganz schlimme Vergangenheit, wo ich auch oft mit meiner Frau drüber rede, dass das Thema längst überfällig ist, Diversität und so weiter. Und das Bild der Frau ist eigentlich komplett verschoben. Und der berühmte Begriff, auf den man immer wieder kommt, ist Sex Sells. Ne? Ja. Und das ist leider ein großes Thema unserer Marketingwelt. Und es ist auch ein Thema, das unsere Wahrnehmung, auch die Wahrnehmung von Männern, komplett verschoben hat. Ja. Und ich glaube, da sind wir an einem Punkt der Geschichte auch jetzt erstmals, wo sich das jetzt so langsam zu verändern scheint, dass es nicht nur darum geht. Und dass man auch genau dagegen was tun muss, dass eine Frau immer auf eine ganz bestimmte Art und Weise dargestellt werden muss, damit Aufmerksamkeit entsteht.
Es gibt wunderbar, also, es gibt so tolle Kolleginnen, die wunderbar sich präsentieren und wunderbare Sachen im Internet machen. Das, also nicht, dass wir uns hier falsch verstehen, ne? Stehe ich total drauf, auf viele, viele Dinge. Aber ich frage. Das
heißt jetzt auch nicht, dass eine Frau immer mit einem Rollkragen rumlaufen muss. Nicht, ne? Ist ja auch Quatsch. Aber
ich stelle mir selber auch die Frage, wie präsentiere ich mich musikalisch, ne? Im Internet.
Ja, dasselbe gibt es ja auch bei Männern. Ne?
Also, genau, absolut.
Ich meine, das ist jetzt nicht nur, aber die Frau ist schon überwiegend, als wurde schon überwiegend dafür instrumentalisiert auf Plakaten, damit sich irgendwas gut verkauft. Also da kommt man kommt immer wieder dahin zurück. Aber das ist eigentlich ein komplett anderes
Thema. Ja, anderes Thema, fast. Aber so ein bisschen diese Ego-Thematik in puncto, wie präsentiere ich mich im Internet, ist ja schon so eine Sache. Also, weil Flitzefinger-Gitarre und krasse 20-sekündige Drum-Sequenz und ein superschnelles, krasses Saxophon-Ding sind natürlich Dinge, die lassen sich sehr, sehr gut konsumieren. Bei YouTube Shorts, irgendwelche Vertical-Video.
Aufgrund der Länge dann.
Aufgrund der Länge, weil es einfach so bam, zack, 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 schnell, 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 hoch, hoch, hoch.
Schnell die Reize Spannung, beanspruchen.
Boah, der spielt aber geil, die spielt aber geil, wow. Ja. So, und das sind Dinge, die mich zunehmend wenig interessieren, muss ich sagen. Das,
ja, weil es immer dieselbe Kerbe trifft halt auch.
Genau. Und ich persönlich würde aufgrund dessen auch nie einen Kollegen anrufen, oder nie einen Kollegen buchen. Aber natürlich ist es schon so, ich befinde mich ja auch im Internet und scrolle und sehe Dinge und ich kriege natürlich schon auch den Eindruck von demjenigen. Wenn ich jetzt von einem Drummer immer nur Frickel sehe, dann ist das natürlich so ein bisschen die Schublade, in die ich unbewusst, obwohl ich es nicht möchte, ihn oder sie einordne. Die Frage ist, glaube ich, so ein bisschen, wie geht man damit wirklich bewusst selber um? Will man diese Attraction erzeugen und dann Leute auf seine Pages ziehen und dann dort vielleicht auch mal ein paar andere Sachen zeigen? Betrachtet man Social Media auch so ein bisschen als Jobbörse, wo man das so zeigt? Wie ist das dann, wenn man dann eingeladen wird in irgendeine Band- oder Studiosituation, wo man diese Dinge nicht machen kann? Wo man andere Sachen.
Das ist nämlich genau der Punkt, ne? Das ist, das ist ja das, was dann passiert. Ich kenne nämlich auch das Phänomen, wir hatten auch irgendwann mal eine Session gehabt, wo ein Bassist, glaube ich, war es, oder es war ein Gitarrist, zu einer Session kam und er wahnsinnig gut gespielt hat, aber dann war der Klick in einer ganz bestimmten Geschwindigkeit und er musste nur Achtel spielen, das hat dann nicht so gut funktioniert. Wo ich dann auch für mich selber dann irgendwann mal gemerkt habe, klar, ich kann auch bestimmte Sachen besonders gut, an manchen Sachen muss ich halt echt noch krass arbeiten und umso mehr man natürlich als Musiker macht, desto mehr lernt man sich selber kennen und weiß, wo muss ich dran arbeiten, weil bei mir, ich habe dann ganz irgendwann gemerkt, okay, ich kann hier tolle Country-Licks spielen, ich kann tolle Blues-Licks und kann damit Leute beeindrucken. Plötzlich kommt ein Produzent und sagt, ja, du hast hier oben so einen Dreiklang gespielt, kannst du die mal eine Oktav tiefer spielen? Und kannst du den nochmal umkehren, dass die Terz oben ist? So, und dann kommt plötzlich der Punkt, wo man merkt, okay, jetzt bin ich komplett gearscht, wenn ich meine Dreiklänge nicht kann. Simple, bescheuerte Dreiklänge.
Ja, genau.
Jetzt bin ich komplett gearscht, wenn ich einfach nicht zu einem Klick gerade Achtel spielen kann. Ich bin einfach gearscht. Die denken sich dann so, okay, ich habe jetzt hier einen Typen gebucht, also der im Internet hat er unfassbar geil gespielt, aber das hat bei dem Song gar nicht funktioniert, weil ich einfach,
weißt du was,
das nicht kann.
Du postest ja immer den Tom Bukovic zum Beispiel. Ne? So,
Bukovac, ja.
Genau. Und was ich bei dem total geil finde, dass da nichts made up ist. Der nimmt das Ding in die Hand und es klingt manchmal auch gar nicht so geil, super produziert und irgendwie jetzt habe ich einen wahnsinnig krassen Mix oder so, sondern ich habe bei dem immer das Gefühl, immer wenn der spielt einfach so, wie er spielt und er spielt so aus dem, ja, hier, so klingt es halt gerade irgendwie. Und ich, dann weiß ich aber genau, wie der ist.
Aber das
ist ich geil, weiß ist, genau, ja. wie der, was das für ein Typ ist.
Du weißt, wie der ist.
Und das finde ich geil. Ich finde eigentlich diese, also das ist zumindest so meine Herangehensweise. Ich habe eine Zeit lang jetzt aber schon wieder 2-3 Jahre her, so Multi-Instrumental-Videos gemacht, so, die natürlich extrem aufwendig sind, weil du dann Zeug recorden musst und nochmal recorden musst und dann zusammenbauen musst.
Ja.
Die wirken dann aber automatisch total artifiziell,
ja.
weil sie eben nicht im Moment passieren, sondern weil man halt overdub-mäßig was macht. Das finde ich auch cool, ab und zu mal sowas zu machen, aber eigentlich ist mein Ding immer mehr dahin zu kommen, zu sagen, ey, das landet im Internet, was ich gerade gemacht habe. Einfach kurz hinhalten, spielen, bam. Weil davon kriegen die Leute eigentlich den krassesten Eindruck, was man kann, wie man klingt. Und wenn da 2-3 falsche Töne dabei sind, ist total egal für mich. Es ist eher so, und deswegen auch so Live-Mitschnitte sind für mich immer total interessant von Leuten zu hören. Wie klingt es live? Wie klingt die Band live? Wie klingt der Gitarrist live? Wie klingt der Drummer live? Und das sind eigentlich die Dinge, die mich viel, viel mehr interessieren, als diese Show-of-Internet-Kultur. So, weiß
ich nicht. Ja, es ist einfach, man kommt irgendwann an den Punkt, wo man merkt, es gehört halt mehr dazu, ne? Also es gehört halt mehr dazu, immer das zu spielen, was ich gut kann. Weil ich meine, das machen wir alle gern. Wir ruhen uns gern auf dem aus, was wir gut können. Und ich stelle mich da selbst dazu. Wenn ich mich an meine Gitarre setze und dann nehme ich ein paar Licks und spiele die und spiele erstmal Zeug, wo ich mich wohlfühle und weiß, alles kann ich gut, das klingt auf jeden Fall schon mal gut. Jeder rutscht in diesen Fehler. Also ich würde es nicht als Fehler bezeichnen, aber es ist eine Eigenart, ein Muster, in das wir immer wieder reinrutschen. Und dann fange ich an, gerade wenn Leute, oder du kennst diese typische Situation, du gehst in ein Musikgeschäft, spielst eine Gitarre an und dann kommen plötzlich Leute und hören dir zu. Das, als junger Typ war ich immer mal wieder so. Mhm. Und dass ich dann halt gedacht habe, oh, jetzt muss ich schon ein bisschen zeigen, was ich kann und so. Und jetzt spiele ich mal ein paar coole Sachen. Und dann packe ich natürlich aus, was ich gut kann. Aber irgendwann kommt natürlich der Punkt, wo du dann da sitzt in deinem Kämmerchen und überlegst, okay, wenn ich jetzt heute den ganzen Tag das spiele, was ich gut kann, dann werde ich ja nicht...
Dann ist der Tag ganz schön kurz.
Dann ist der... Jetzt hast du mich ganz schön... Genau, das ist das Problem. Der Tag ist ganz schön kurz und ich werde ja auch nicht besser in Sachen, die ich nicht gut kann. Also ja, ich muss mir irgendwann mal selber die Regel stellen, okay, ich muss mich selbst einschätzen können, was kann ich noch nicht so gut und wo lernt man das besser, als wenn jemand Fremdes zu dir kommt und sagt, spiel mal das und du sagst, oh, das fällt mir jetzt aber schwer. Ja. Und genau dieses Erlebnis brauchst du, dass du plötzlich Sachen kennenlernst, die du in bestimmten, du musst aus deiner Komfortzone raus. Und das habe ich zum Beispiel irgendwann mal auch schmerzhaft gelernt, gerade jetzt bei so Sachen wie Sing mal einen Song, da habe ich natürlich dann ganz schnell dann gemerkt, so, okay, ich muss an bestimmten Sachen arbeiten, die ich noch nicht gut kann. Mhm. Ich muss Blatt spielen, viel öfter machen. Das habe ich einfach nie so gut gemacht. Und ich muss an Sachen arbeiten, wo ich merke, okay, ich komme hier, oder ich brauche hier zu lange. Ich brauche entweder zu lange, zum Beispiel, um alle Dreiklänge schnell zu finden, ich brauche da gerade zu lange, oder um alle Noten auf dem Griffbrett zu finden, ich brauche da zu lange. Weil man hat ja nie Zeit. In so Produktionen hat man nie Zeit. Es muss alles immer schnell gehen. Und wie kriegst du das hin, dass es schnell geht? Du musst einfach dein ganzes Zeug können und schnell finden. Du musst deine Noten schnell finden auf dem Griffbrett. Du musst alle Dreiklänge, Moll, Dur, vermindert, übermäßig. Die Basics einfach schnell abrufen können. Und ich kann nur jedem Gitarristen oder Saxophonisten oder Pianisten sagen, diese Basics, die müssen zuerst mal da sein. Diese kleine Kiste, oder vielleicht auch, eigentlich ist es ja schon eine massive Kiste, die ist eigentlich so das ist so ein Rucksack, den du immer dabei haben musst, damit du einfach schnell da was rausholen, wo du dich drauf verlassen kannst. Ja. Und dann nebenbei versuche ich natürlich Sachen zu machen, die auch irgendwie besonders an dir sind. Zum Beispiel, ich hatte immer irgendwelche Country-Licks, weil ich viel Country-Musik gemacht habe und konnte halt irgendwie schnell so Country-Licks abrufen oder so. Und ich kann auch mal eine schöne Melodie, ein Blues-Solo oder so und kann auch mal, wenn es sein muss, ein schnelles Rock-Solo spielen. Mhm. Wobei es da andere gibt, sagen wir mal, die noch viel mehr so Metal-Rock-artige, schnelle Sachen gespielt haben und Sweeping-Techniken und so, die mich auch oft da habe ich einfach nie viel gemacht in der Richtung. Ich habe jetzt keine Rockband gehabt, die oft sowas gemacht hat. Und du bist ja immer, das ist auch wieder der Punkt, du bist ja immer in Sachen gut, in die du viel Zeit investiert hast. Ja. Wenn du jetzt jahrelang mit einer Country-Band auf Tour warst, dann wirst du auch ein paar Country-Licks drauf haben. Wenn du jetzt jahrelang in einer Gypsy-Band gespielt hast, dann wirst du wahrscheinlich da mehr Erfahrung haben, wo ich jetzt gar keine Erfahrung habe zum Beispiel. Ne? Und das ist immer wieder der Punkt. So. Und
aber hast du denn, wenn ich da einhaken darf, wir reden jetzt immer so über Skills und wie eignet man sich die an und jetzt
ich mach das jetzt nicht so.
Sehr gut. Sehr zurückhaltend. Pfui.
Sorry.
Wir haben jetzt viel über Skills geredet, wie man sich die Sachen aneignet, wie man sich dann wohlfühlt in Situationen. Ich will jetzt mal auf diese Ego-Thematik zurückkommen. Dann hat man Sachen geübt, dann weiß man jetzt, ich kann das und das kann ich. Ja. Oder so, da fühle ich mich ganz wohl mit. Dann will ich das ja vielleicht auch mal zeigen, in irgendeiner Form. Ne? Wo zeige ich das denn? Ja. Zeige ich in meiner Band, in einer anderen Band, wo ich eingeladen werde? Mhm. Oder auf zum Beispiel Sessions. Ne? Sessions gibt es ja nicht so viel, aber es gibt viele so Jazz-Sessions, Blues-Sessions und das ist ja vielleicht so ein Thema, was man als Student dann auch mal immer macht.
Es ist eigentlich ganz einfach.
Ich oute mich, ich hab immer Jazz-Sessions gehasst.
Ja, ja.
Weil es nie für mich in seltensten Fällen war es gute Musik. Mhm. Es war häufig, eigentlich nämlich in vielen Fällen, war es Show-Off. ich will mich zeigen, ich will mit Ellbogen zeigen,
ja, das wie, ist so die Natur,
wie schnell und wie hoch ich spielen kann. Natürlich ist es eine Spielwiese, auf der man sich ausüben kann, austrainieren kann und ich denke, jetzt kann ich mal einen Fehler machen, Standard spielen, die ich noch nicht kann oder ich habe was vorbereitet und ich muss das ja auch mal anwenden können. Klar hat das auch geholfen, ich habe das auch häufig gemacht, aber ich muss sagen, für mich war da immer zu viel Ego am Start. Man hat zu viel gezeigt, und ich auch selbst. Ich nehme mich da selber nicht aus. Ich habe auch dann, wenn ich die Sachen geübt habe, dann habe ich die auch gespielt. Bam, habe ich so rausgehauen.
Aber das liegt doch oft daran, dass man als junger Musiker irgendwo raus muss. Ne? Ja. Und dass man vielleicht noch gar keine so eine Jazzband hat, mit der man regelmäßig spielt. Ja. Und dann geht man auf Jazz-Sessions, weil man irgendwo versuchen muss, sich selbst kennenzulernen.
Ja, genau.
Ich will wissen, wie resoniere ich mit meinem Publikum, wie resoniere ich mit der Band, mit der ich spiele. Irgendwo muss ich es ja ausprobieren.
Ja, genau.
Und das passiert halt auf Jazz-Sessions oft und ich finde es auch vollkommen okay, es ist halt so eine Spielwiese und irgendwo, ich habe das früher auch, ich bin auch auf Jazz-Sessions gegangen, ich hatte eine sehr witzige Erfahrung, ich bin mit meinem Gigbag und meiner Gitarre in den Jazzkeller in Frankfurt gelaufen, als ich angefangen habe zu studieren, ich war glaube ich 2 Jahre bei der Frankfurter Musikwerkstatt, habe dann studiert und dann bin ich dann in den Jazzkeller rein und habe mich hingestellt und mir gedacht so, okay, ich werde jetzt mal gucken, wenn die jetzt Out of Leaf spielen oder Blue Bossa und so, dann werde ich mal fragen, ob ich mitspielen darf und so. Ne? Und ich habe, glaube ich, 4 Lieder zugehört und bin einfach wieder heimgefahren.
Warum?
Ich bin einfach heimgefahren. Ich war so eingeschüchtert. Ich dachte, ich werde da nie auf die Bühne gehen. Da haben halt die Oberchefs gespielt, also Frankfurter Jazzkeller. Ich kenne die Musiker jetzt selbst nicht, aber es waren halt wirklich Typen, die da oft Jazz-Session spielen. Das war wirklich so fernab von dem, was ich drauf hatte schon. So, ne? Und dann, ich bin einfach heimgefahren. Und dann gab es aber andere Sessions. Dann gab es zum Beispiel das 603 QM in Darmstadt. Das war eine ganz tolle Session, weil das war...
Die war ganz anders von vielen. Ne?
Zumindest habe ich mich da ein bisschen wohler gefühlt, weil dann da konnte man auch mal auf die Bühne gehen und man hat sich nicht gleich gefühlt wie, du spielst jetzt das eine Lied, aber dann ist es besser, wenn du wieder von der Bühne gehst, weil wir haben noch andere Leute, die wirklich spielen können. Also vielleicht gehst du dann so. Ne? Und also zumindest war das Gefühl. Und da habe ich dann immer, gespielt und da gab es dann auch mal so Blues-Sessions, wo jetzt eine halbe Stunde auf E ein Blues gespielt wurde. Ne? Und dann hat man doch mal gesagt, okay, vielleicht ist es gut, mal einen Standard zu spielen und ein bisschen Jazz-Repertoire auszupacken und so. Das fand ich dann schon cool.
Es gibt eine Story, ich weiß nicht, ob ich das mal erzählt habe, es gibt eine geile Session in Barcelona, die ist immer montagsabends oder dienstagsabends auch so ein Kellerclub. Und da war ich mit Christoph Moschberger, als wir da mal irgendwie einen Gig hatten, sind wir 1-2 Tage früher hingeflogen, wollten auf die Session gehen. Mhm. Einfach mal gucken, wie sind die Leute da drauf, was wird da so gespielt, wird da
Swing? War das am Anfang deiner Jazz-Dings oder war dir da schon ein bisschen nach dem Studium oder eher so am Anfang?
Das war nach dem Studium schon.
Okay, da habt ihr schon ein bisschen Erfahrung mitgebracht.
Ja, also ich konnte schon spielen. So, ne? Und dann sind wir da rein und es war ganz spannend, weil A, war das ein hippes Publikum. Da waren jetzt nicht nur so Nerd-Musiker da, sondern es waren einfach sehr viele Leute, waren so 300 Leute im Club irgendwie. Mhm. Und es war aber auch eine ganz andere Session, weil es nämlich einen Moderator gab, quasi einen MC, der diese Session geleitet hat und so ein bisschen dirigiert hat. So, jetzt du spielst jetzt kommt das. Mhm. Und es war so eine Mischung aus Jazz, aus R&B, aus Hip-Hop.
Ja, cool.
Und es waren irgendwie 2 Drummer auf der Bühne, die sich so abgewechselt haben. Und es war total abwechslungsreich. Du hast mal irgendwie eine Hip-Hop-Nummer gespielt und dann kam plötzlich wieder ein Swing-Standard. Und es war total vielseitig dadurch. Und das war eine spannende Geschichte.
Cool.
Das fand ich nämlich, da hat man sich so gefühlt wie, cool, da ist alles möglich und das ist jetzt nicht so, es wird nur das eine gemacht und wenn du das nicht kannst, bist du ja nicht gern gesehen irgendwie.
Ja, ja.
Das fand ich total cool. Ich habe nur leider beim Aufgang auf die Bühne vorne ein Stück vom Zahn rausgeschlagen.
Das hast du mal erzählt.
Und war dann so etwas, und jetzt Saxophon-Solo. Das war nicht so geil, der Moment war nicht so schick, aber egal. Das fand ich aber trotzdem eine coole Session. Wie du richtig sagst, da hängt viel davon ab, auch jungen Leuten quasi so die Tür zu öffnen, zu sagen, probiert euch aus, total geil, es ist gern gesehen, wenn du mal ausprobierst.
Irgendwie. Ach genau, was ich sagen wollte, von wegen, okay, wenn ich jetzt, wo probiere ich meine Skills aus? Ja. Ich finde es nämlich, eigentlich ist es ganz einfach. Ich habe das nämlich auch immer wieder überlegt, weil ich dann auch öfter mal irgendwie so Jazz übe, aber das dann nie gespielt habe. Ich habe dann halt natürlich angefangen zu studieren. Da gab es dann halt in der Frankfurter Musikwerkstatt auch dieses Live-Ensemble Playing. Dann konnte man regelmäßig mit Menschen spielen. Also das Beste ist halt einfach immer, wenn du merkst, du willst bestimmte Sachen ausprobieren. Mhm. Wenn du jetzt Jazz spielen willst, dann musst du eine Jazzband gründen. Du brauchst eine Jazzband, mit der du spielst. Ja. Und am besten guckst du, dass du halt live spielen kannst. Weil das finde ich am motivierendsten, dass du sagst, okay, wir haben am Wochenende spielen wir, scheißegal, du spielst in einem Biergarten irgendwie zum Frühschoppen drei Sets Jazz. Es ist vollkommen egal, wo du spielst. Hauptsache, du hast diesen Job und du bereitest dich darauf vor. Und genau diese Phase, sich darauf vorzubereiten, ich glaube, das ist so mit das, wo man am meisten lernt. Ich habe am Wochenende einen Job und ich muss mich darauf vorbereiten und ich muss natürlich Sachen abliefern. Und wenn man dann, natürlich muss man sein Repertoire erstmal drauf haben, dass man die ganzen Sachen erstmal kennt. Und dann kann man anfangen, okay, was spiele ich denn im Solo da Schönes? Und ich finde, das war für mich immer der größte Lernprozess, einfach zu sagen, ich will einfach bei dem Gig möglichst cooles Zeug spielen und ja. will da möglichst souverän auftreten ja. und will das Gefühl haben, dass ich in diesem Kontext der Musik einfach gut funktioniere und für mich auch inspirierende Sachen spiele. Wenn ich jetzt mit einem Singer-Songwriter spiele, dann will ich natürlich irgendwie andere Sachen spielen. Dann kommt es darauf an, vielleicht wenn ich Akustikgitarre spiele, dass ich einen guten Akustikgitarren-Sound habe, ein gutes Rhythmusgefühl oder den Sänger gut. Ich hatte oft Duo-Jobs gehabt mit Sängerinnen, mit Cassandra Steen war ich öfter mal als Akustikgitarrist unterwegs. Mhm. Und da war es mir natürlich sehr wichtig, einfach ihr ein gutes Feeling zu geben, dass sie sich wohlfühlt mit dem, was sie singen muss und dass ich einen guten Sound habe und ein gutes Timing habe.
Ich höre da jetzt immer raus, du ordnest dich quasi so ein bisschen unter. Du versuchst deine Funktion zu finden, die zu verstehen, sie auszuüben. Damit andere Leute auch gut dastehen, damit man gemeinsam Musik machen kann. So.
Auf jeden Fall. Ich versuche auf jeden Fall immer im Hinterkopf zu behalten, worum geht's hier. Wenn ich mit einer Sängerin auf Tour bin, dann wollen die Leute die Sängerin in einem guten Bild hören.
Ja, genau.
Ja, und die wollen natürlich nicht, dass der Gitarrist dann die ganze Zeit stört. Also die wollen nicht, dass ich jetzt die wildesten Percussion-Sachen auf der Gitarre präsentiere, nur weil ich das jetzt geübt habe, sondern ich muss natürlich gucken, dass die Hauptrolle da scheint oder dass sie gut zur Geltung kommt. Und wie ich das mache, das muss ich halt natürlich mit Erfahrung und mit Geschmack irgendwie versuchen einzuordnen.
Aber hast du Momente gehabt, wo du gemerkt hast, du willst eigentlich gerade was ganz anderes machen, dein Ego treibt dich gerade irgendwo hin? Oder anders gefragt, du hast ja auch Solo-Sachen gemacht. Mhm. Du warst ja auch ab und zu solomäßig auf Tour mit einem Trio.
Ja.
Oder auch ganz alleine, aber ich kenne deine Sachen im Trio mit der Band, es war immer tierisch geil. Da stehst du vorne, du singst, spielst deine eigenen Songs, hast die Jungs um dich herum und spielst noch geil Solo. Das heißt, du bist immer im Fokus sozusagen. Ja. Und im Gegensatz zu den ganzen Sidemen-Sachen, die wir gemeinsam tun, wo du zwar in der ersten Reihe stehst, aber für jemand anders die Musik machst. Ist das für dich ein Unterschied? Würdest du sagen, das eine macht dir mehr Spaß oder hast du in den Sidemen-Situationen Ego-Probleme in irgendeiner Form?
Also ich glaube, es ist immer schwierig, über sich selbst zu beurteilen, finde ich. Ne? Es machen andere besser. Aber ich glaube, ich bin ein besserer Sidemen als Frontsau. Mhm. Ich glaube, ich habe mehr... Ich fühle mich auch oft wohler als Sidemen, weil viele Leute fragen mich, warum schreibst du nicht mal einen Hit und machst mal hier einen auf Markus Vollmer und so. Und für mich ist es immer so, ich finde jetzt das Dasein als Sidemen hat mindestens genauso viel Anspruch und ist nicht schlechter als jetzt die Frontsau zu sein oder der Act, um den es geht, ne? Markus Vollmer Band und so. Ich muss sagen, für mich war, ich hatte immer so nicht genug Ego oder nicht genug, wie sagt man da, man muss sich, glaube ich, so als der Typ, der vorne steht, muss man sich selber auch ganz schön, also ich glaube, ich weiß nicht, wie man das nennen mag, aber man braucht ein gesundes Ego in die Richtung, dass ich mich selbst auch gut finde. Ich war immer ein bisschen, schon immer sehr kritisch mit mir selbst und ich war nie an dem Punkt, wo ich das Gefühl hatte, oh, jetzt bist du wirklich der Geilste auf der Bühne. Mhm. Also weißt du, so diese
genau,
Richtung fällt mir immer schwer.
So ein schmaler Grat zwischen der Typ ist aber selbstverliebt und arrogant, wäre jetzt ein Schritt zu viel.
Genau.
Und das ist ein gesundes Selbstbewusstsein oder jemand, der wo man so sagt, ja, sorry, da ist viel zu wenig Selbstbewusstsein da, auch im Spielen, dass man so nicht das Gefühl hat, boah, geil.
Ja. Aber ich muss auch sagen, das muss man auch lernen. Und musste ich ganz, ganz, ganz krass lernen, einfach auf der Bühne zu stehen und einfach auch zu sagen, ey Junge, du bist gut und du bist ein geiler Typ und du machst das richtig gut gerade und find dich einfach auch mal ein bisschen gut.
Genau.
Dass man das auch darf. Und bei der ganzen Selbstkritik, die man auch im Jazzstudio manchmal so ein bisschen eingetrichtert bekommt, ne? Ohne jetzt da irgendjemandem die Schuld zuzuweisen, aber man trichtert sich das ja auch selbst ein bisschen ein, weil man versucht selbst immer möglichst kritisch zu sein mit dem, was man spielt. So. Und man ist manchmal überkritisch. Und man darf bis zu einem gewissen Punkt auch mal sagen, ey, ich finde mich jetzt auch richtig geil.
Ja.
Solange das nicht überhand nimmt und man dann die anderen nicht mehr sieht.
Das finde ich ja das Schöne auch in einem Band-Kontext, wenn junge Bands entstehen, die vielleicht alle auch schon irgendwie Skills haben, wenn es ein Trio, Quartett, wie auch immer, die alle irgendwie handwerklich nicht schlecht sind. Mhm. Wenn da so ein toller Band-Drive entsteht, weil man Bock hat, miteinander zu spielen, weil man zusammen die Songs geschrieben hat, weil man irgendwie merkt, boah, wir haben eine Magie miteinander, wir haben irgendeine Chemie miteinander.
Aber das spürt man ja auch.
Das spürt man dann, genau. Und in dem Kontext dann so eine gewisse Wir-sind-geil-Stimmung zu haben, bis hin zu einer gewissen Arroganz. Zum Beispiel Noel und Liam Gallagher. Ne? Also Oasis ist für mich so ein krasses Beispiel. Dirty Drecksboys, die irgendwie geil, okay, singen und Gitarre spielen konnten. Sind ja keine Überflieger, so, also rein handwerklich gesehen. Aber die haben halt toll miteinander Songs geschrieben und geil miteinander funktioniert. Ja. Und dann klar war da auch dann Alk und Koks im Spiel und die haben massive Star-Allüren und Selbstüberschätzung und Ego-Scheiß. Aber das hat ja auch eine gewisse Magie nach außen dann, weil die dann, fuck you, wir sind die Besten. Und so spielen die auf der Bühne auch. Und das ist ein Sendebewusstsein.
Vielleicht
was
brauchst du die Energie auch dann, dass bei Rock am Ring genau so eine Erscheinung auf die Bühne kommt. Ne?
Genau. Oder auch zum Beispiel, ich habe lange jetzt ein Interview gelesen oder ein bisschen verfolgt, der Sänger von, wie heißen denn jetzt, Kings of Leon. Das ist ja so eine drei Brüder plus ein weiterer Musikerband, die ist ja auch Rock und Südstaaten und irgendwie Raw und dieser geile Stimme und es hat ja auch so eine, das braucht ja einen gewissen Mut, um so Musik überhaupt zu machen und die ja dann auch, der hat so ein bisschen über Depressionen, über Drogen, über eigentlich vertragen wir uns gar nicht mehr miteinander, nur was Musik machen ist geil, aber trotzdem ist es geil, wenn wir zusammen auf der Bühne sind, da funktionieren die Egos dann, aber offstage funktionieren die Egos nicht.
Ja,
so,
genau.
Total problematisch manchmal.
Das ist problematisch, weil ich glaube, manche Künstler vergessen halt auch so ein bisschen, dass es gar nicht so um sie geht, ne? Also wenn du auf der Bühne das Gefühl hast, du bist jetzt der große Star, den alle anhimmeln und das mit durch dein Leben nimmst, dann hast du, glaube ich, ein Problem.
Ja, wahrscheinlich, ja.
Also ich glaube, da muss man einfach auch das irgendwann mal abschalten können.
Aber du hast eben eine Sache gesagt und da gehe ich komplett mit. Und das ist einfach die Thematik, wenn man Sideman ist, Studiomusiker, Sideman auf der Bühne, Produzent, wie auch immer, wenn man nicht selber im Fokus steht, dann hat man dieses eine Problem weniger. Man muss nicht vorne stehen, man muss nicht in jeder Talkshow sein, man muss nicht zu jedem Ding eine Meinung haben, man muss nicht jeden Abend funktionieren. Wir funktionieren als Sideman natürlich auch, wir müssen technisch funktionieren, aber wenn ich schlecht drauf bin, ich kann trotzdem den Job noch gut machen. Also meistens. Ich bin auch selten so super schlecht drauf, aber selbst wenn es irgendwie, wenn ich keinen Bock habe, ich kann trotzdem das Ding noch durchziehen. Es würde mir viel, viel schwerer fallen, wenn ich Frontmann wäre und meine Texte auch noch transportieren müsste. Insofern ist es vielleicht, wenn man die Tendenz eben nicht hat, wenn man nicht so viel in Anführungsstrichen Ego hat, ist natürlich die andere Sache viel einfacher umzusetzen.
Vielleicht, Also ich glaube, wenn man wirklich der Star ist, muss man es auch, glaube ich, schon mögen. Man muss das mögen, sehr viel mit Leuten in Kontakt zu sein. Mhm. Sonst wirst du den Job hassen, glaube ich, irgendwann. Wahrscheinlich, ich bin kein Star, ich kann da eigentlich nicht so viel drüber sagen, weil ich krieg's halt immer so ein bisschen mit. Und ich glaube, also bei Gregor ist zum Beispiel, da weiß man ganz genau, der mag das einfach. Ich habe dann schon auch ab und zu mal so das Gefühl, krass, wird er nie müde. Also klar ist eine Stimme irgendwann mal dann auch mal ein bisschen durch, aber der kann einfach komplett die ganze Nacht, den ganzen Tag mit Menschen reden.
Der ja, ist einfach ein sehr... ist gerne Entertainer,
ja, auf und, jeden Fall. Und das ist halt so, ja. Ich meine, klar, wir kennen jetzt Gregor halt auch sehr ja, gut, deswegen reden wir auch oft über ihn, aber es gibt auch andere Künstler, wo ich einfach merke, die ziehen sich lieber zurück, die mögen das nicht so gern und die strugglen damit so ein bisschen, dass ja, sie immer im Fokus stehen. Genau. Das gibt es nämlich auch und die verhalten sich dann dementsprechend vielleicht ein bisschen anders oder haben ihre Schutzmechanismen und so. Ne? Und bei mir, ich merke es auch, ich kenne beide Seiten so ein bisschen. Ich mag es gern, wenn ich einfach rausgehe und mit Leuten in Kontakt bin, die mich inspirieren oder die mich fordern vor allem auch, wo ich merke, okay, ich lerne jetzt wieder was, weil wenn ich jetzt den ganzen Tag allein in meiner Bude hier sitze, dann bin ich ja nur mit mir konfrontiert. Mhm. Ne? Aber ich mag beide Seiten irgendwie gern. Aber ich glaube, wenn man jetzt permanent beansprucht wird von außen, das kann dir schon ein bisschen die Energie ziehen und dann braucht man wieder ein bisschen Pause und so. Ne?
Aber für mich ist es trotzdem so, jetzt je mehr wir drüber reden, egal ob wir über die Frontpositionen reden oder über die Sideman-Positionen, Ego hat eine Faszination für den Außenstehenden, für den Zuhörer, für die Zuhörerin oder Zuschauerin, wie auch immer. Das Ego hat...
Als Show-Element vor allem, ja.
Ja, und aber auch als, ich finde, den Typen oder die Band faszinierend, wie auch immer. Ja. Und genauso aber auch, ich finde den Gitarristen faszinierend oder ich finde den Saxophonisten faszinierend in unserem Fall. Ist, ja? Ja. Wenn, also das ist zumindest mein Ding, ich versuche in den Momenten, wo ich jetzt meinen Spot habe, da wo mein Ego mal ran darf, ja, sozusagen, so versuche ich mein Ego im Griff zu haben, wenn man das irgendwie so sagen kann, dass ich es an den Momenten rauslasse und dann aber auch sage, jetzt mache ich die Hose runter. Also jetzt ist Eier,
das möchte ich sehen,
mit Eier spielen, mit Wurf spielen, mit Emotionen spielen, ja, genau, und nicht Handbremse anhaben und dann genau, versuche ich in den Momenten das zu zeigen, dass es irgendwie geht.
Ja, und dass du dich wohlfühlst in deiner Position, genau, dass genau, du dich auf der Bühne wohlfühlst und nicht genau, verstecken willst.
Genau. Und ich glaub, dann sage ich auch, dass ich weiß, das haben wir vielleicht alle auch schon mal mitbekommen gegenseitig, wenn man in Situationen ist, wo dann jemand sagt, das wäre jetzt dein Spot, mach mal, ja, habe ich mittlerweile auch in Anführungsstrichen die Eier zu sagen, pass auf, das macht gar keinen Sinn. Mhm. An der Stelle kann ich gar nicht glänzen. Egal, was ich mir jetzt aus den Fingern sauge, das ist musikalisch so ein bescheuerter Moment. Mhm. Oder dann musst du jemand anders fragen, der den da spielt. Mhm. Es macht keinen Sinn, dass ich an der Stelle ein Saxophon-Solo spiele. Lass uns das so und so und so ändern oder lass mich doch bei der Nummer an der Stelle spielen, weil da weiß ich, das kann ich gut bedienen oder da macht es überhaupt musikalisch viel mehr Sinn, das zu machen. Auch dieses Ego zu haben, zu sagen, stopp, macht keinen Sinn, lass uns an einer anderen Stelle machen, damit es dann eine Wirkung hat irgendwie. Ich glaube, das gehört auch dazu, dass man das einschätzen kann, in gewisser Weise manchmal das so ins richtige Licht zu rücken, was man so tun kann, weil man sich dann selber besser vielleicht einschätzen kann, als andere das können irgendwie. Aber dann zu sagen, jetzt lasse ich das Ego von alleine und versuche musikalisch was zu zeigen und dann wieder den Schritt zurück machen und jetzt wieder Ego an die Leine. Und
Also am Ende kommt man an den Punkt, wo man halt lernen muss, wo und wie man das Ego halt einsetzen kann, darf, muss, soll, dass es am Ende Sinn macht, ne? Dass man, sagen wir mal so, dass du das Ego kontrollierst und das Ego nicht dich kontrolliert.
Schön gesagt. Wäre natürlich toll, wenn man das kann.
Das lernt man vielleicht.
Vielleicht kann man das lernen. Ich weiß gar nicht, ob man es lernen kann. Vielleicht wird man damit geboren, andere werden damit geboren, andere nicht. Ich weiß es nicht. Maybe. Aber ja, also für mich ist es so. Ich versuche das so zu tun.
Ich glaube, es reicht dann manchmal, wenn man sich einfach mit dem Phänomen Ego überhaupt beschäftigt. Weil viele Menschen, glaube ich, die reagieren einfach irgendwie und wissen gar nicht, dass ihr Ego ihnen jetzt im Weg steht. Deswegen, ich glaube, man muss schon auch so ein bisschen erstmal anfangen, eine Selbstwahrnehmung zu entwickeln, wie ich überhaupt in dem Moment wirke, so, ne? Wenn mein Ego mit mir durchgeht oder wann geht mein Ego, man merkt es ja vielleicht gar nicht, dass mein Ego gerade mit mir durchgeht, so. Das merken ja viele gar nicht. Ich glaube, man muss erst mal das wahrnehmen können, dass das überhaupt passiert. Und man muss wahrnehmen können, wo ist jetzt mein Ego im positiven Sinne gefragt und wo steht es mir halt im Weg, so. Wo vereinnahmt es mich und zieht mich irgendwo hin, wo ich eigentlich keine Kontrolle drüber habe oder gar nicht will. So, ne? Ich glaube, das hat viel damit zu tun, das zu spüren oder das Gespür wahrzunehmen, was überhaupt ein Ego mit dir macht, mit dir als Person. So. Und da muss jeder selber gucken. Und ich kann das Buch empfehlen, Das Ego ist dein Feind. Ich glaube, so heißt es, von Ryan Holiday. Ich glaube, das ist es. Wir stellen es aber nochmal in den Text unten rein, damit wir nichts Falsches sagen. Ich glaube, das ist das Buch. Und das, finde ich, hilft so ein bisschen, um mal in die Richtung zu gehen, was Ego überhaupt machen kann mit einem.
Meinem Ego würde es sehr gut gehen,
wenn wir jetzt endlich mal aufhören.
Wenn man hier auf, wenn ihr auf Like klickt.
Ja, das ist für unser Ego gut.
Ohne
ja.
das kann ich kaum weiterhin.
Ich kann gar nicht schlafen.
Ich halte es kaum aus.
Ich brauche einfach viel mehr Likes.
Ja. Das ist auch so ein Thema, ne?
Ich kriege richtig Likes gerade.
Du kriegst richtig fett Likes immer auf wieder, deinem YouTube-Kanal, ne?
Ja, ja. Fett. So ein Status, das ist ein neues Statussymbol, Likes.
Ja.
Ja.
Ja, es ist so ein Thema, ne? Wie.
Weißt du, was geil wäre? So eine Kette, so ein Accessoire, wo deine Likes abgebildet
angezeigt
werden.
Ja.
Ja. Du brauchst gar keinen teuren BMW mehr kaufen oder ein teures Auto an sich. Ziehst einfach deine Like-Kette an und jeder sagt, du bist aber...
Ja, ist ein bisschen so. Ist genau so, funktioniert das mit dem Ding. Aber jetzt Spaß beiseite. Followt uns, klickt uns, teilt uns, wenn euch das gefällt. Heute war es mal so ein bisschen eine bisschen tiefgründigere Rutsche, habe ich den Eindruck, im Vergleich zum letzten Mal, wo wir eher über
Schlagzeuger geredet haben.
Nerv, ja auch.
Das kann ja gar nicht tiefgründig sein.
Jetzt spielen wir eine Musik auch noch, oder?
Ja.
Was ganz tiefgründig ist.
Danke für eure Zeit
und fürs Zuhören. Aber nicht überschätzen wie zu Beginn. Jetzt machen wir es mal wieder in dem Bereich, den wir wirklich auch können, oder?
Wir machen es jetzt mal so ein bisschen
ganz langsam.
Ego-mäßig.
Emo.
Emo.
Emo-mäßig. Nicht so viel Fehlspiele. Zu viel Ego. Letzter B-Moll Major Kreuz 11.
Was?
Ja, schön.
Ich weiß nicht, ob das schön war.
Doch, es war sehr schön.
Okay.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.